Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um politische Herausforderungen im Wahlkampf. In Hessen und in Bremen. Es geht um die Grundsteuer, die in Baden-Württemberg zu noch mehr Ärger führt als im Rest der Republik, und um Frieden. Und wie unterschiedlich die Menschen diesen Begriff verstehen. Herzlich willkommen. Nach dem Amoklauf in Hamburg wird in der Ampelkoalition diskutiert, ob das Waffenrecht nicht noch stärker verschärft werden soll als geplant. Wenn es nach Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD geht, soll in Zukunft jeder, der eine Waffenbesitzkarte beantragt, überprüft werden, ob er dafür überhaupt psychisch geeignet ist. Bislang ist diese Überprüfung nur für Antragsteller unter 25 Jahren vorgesehen. Während die Grünen die gleichen Forderungen wie Faeser erheben, pocht die FDP auf die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Dort wurde nämlich verabredet, das Waffenrecht zunächst einmal zu evaluieren. In Rheinland-Pfalz gibt es neben Bayern die höchste Waffendichte in Deutschland. Wenn man dort über ein verschärftes Waffenrecht nachdenkt, das weiß unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann.
Wir sind nicht alarmierter durch diese Vorfälle,
sagt Ingo Schütte mit Blick auf den Amoklauf von Hamburg. Schütte ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz. 12 Jahre lang ging der Polizist regelmäßig auf Streife, als freigestellter Personalrat jetzt nur noch selten. Grundhaltung der GdP im Land sei schon lange,
dass Waffen grundsätzlich gefährlich sind und dass wir dafür klare Regeln brauchen.
Klare Regeln gibt es schon jetzt. Wer eine Waffe halten will, muss seine Zuverlässigkeit und persönliche Eignung belegen. Sachkunde und berechtigtes Interesse sind Voraussetzung, etwa als Jäger oder Sportschütze. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, will nun zusätzlich ein psychologisches Gutachten verlangen. Das war bisher nur unter 25-Jährigen vorgeschrieben. Außerdem sollen sich Gesundheitsämter, Polizei und Waffenbehörden besser austauschen. Ingo Schütte findet es gut, den Zugang zu Waffenerlaubnissen zu erschweren.
Je kleiner die Anzahl an legalen Waffen ist, umso geringer ist dieses Risiko auch, dass diese legalen Waffen dann eben zu illegalen werden.
Anfang vergangenen Jahres erschoss im pfälzischen Kusel ein auf frischer Tat ertappter Wilderer eine Polizistin und einen Polizisten aus nächster Nähe.
Dieser Fall hat gezeigt, dass es eben Alltagssituationen sind, die für die Kolleginnen und Kollegen am Ende lebensbedrohlich und lebensgefährlich sind.
Der inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilte Polizistenmörder von Kusel hatte seine Waffenerlaubnis wegen aktenkundiger Delikte vor der Bluttat verloren und die Schusswaffe an seine Ehefrau übergeben. Die Jägerin mit Waffenerlaubnis soll sie wiederum ihm unrechtmäßig überlassen haben. Dafür drohen der Saarländerin 10 Monate Haft auf Bewährung. Zu wenig, knurrt Helmut Bindel, Waffensammler und Besitzer aus Rheinland-Pfalz. Als ehemaliger Infanteriezugführer und ausgebildeter Scharfschütze der Bundeswehr bereit, Land und Leute zu verteidigen. Es ist Anfang März. Bindel betritt die erste Messehalle der IWA, der internationalen Fachmesse für Jagd- und Sportwaffen in Nürnberg. Hauptsächlich Männer sind hier unterwegs. Ausschließlich Fachpublikum. An den Ständen nehmen sie ungeladene Jagdgewehre oder Sportpistolen in die Hand, mustern sie fachmännisch, schauen durch Visiere, betätigen die Abzüge. Helmut Bindel freut sich auf Gespräche am Rande der Messe, eines der europaweit wichtigsten Treffen der Waffenbranche. Und ein Mecker von Gegnern schärferer Waffengesetze, zu denen gehört auch der 64-Jährige. Der Stand des Thüringer Waffenherstellers Merkel und seiner Tochterfirma Hähnel ist einer der großen auf der Messe. Hier nimmt Bindel eines der Gewehre in die Hand. Es kostet mehr als 3.000 Euro und ist mit einem flexiblen Band am Regal angeleint.
Ein halbautomatisches Gewehr, was jetzt unter diese Verordnung oder unter die Gesetzesänderung fallen würde und verboten würde.
Weil es kriegswaffenähnlich aufgemacht ist. Dieser Waffentyp wirke auf Amok- und Terrortäter besonders anziehend, hat man im Bundesinnenministerium beobachtet. Deshalb will Ressortchefin Faeser ihn auf den Index setzen.
Müssen wir rot anmalen.
Witzelt ein Messebesucher, der mit einem solchen Verbot nicht einverstanden wäre. Rot anmalen, damit das Gewehr nicht kriegswaffenähnlich wirkt und nicht verboten wird?
Ja, ob das reicht, ist die nächste Frage.
gibt Helmut Bindel zurück. Er fährt fort, die halbautomatische Feuerwaffe zu erklären. Dieser Gewehrtyp mit hoher Treffsicherheit sei wichtig für Jäger und Schützen.
Ich habe jetzt hier den Durchladehebel.
In Sekundenschnelle lässt sich mit einem solchen Gewehr ein Magazin leer schießen, weiß Helmut Bindel. Nur einen Grund, diesen Waffentyp zu verbieten, sieht er darin nicht. Missbilligend schaut der Mitsechziger zu einer Gruppe lachender Messebesucher, die mit einem Gewehr im Anschlag fürs Foto posieren.
Ja gut, wenn man so Fotos würde ich es weit machen.
Sowas muss nicht sein, murmelt Bindel zwischen den Zähnen. Als er sich am Rande der Nürnberger Messe gegen das geplante Verbot bestimmter halbautomatischer Waffen ausspricht, ist die Bluttat von Hamburg, verübt mit einer halbautomatischen Pistole, noch nicht geschehen. Doch auch danach bleibt er bei seiner Position. Die wenigen Fälle, in denen legale Schusswaffen für Verbrechen missbraucht wurden, seien in der Regel auf unzureichende Kontrollen der Waffenbehörden zurückzuführen.
Sobald die Verwaltung Kenntnis hat, dass jemand seine Zuverlässigkeit verloren hat, das kann er auch durch eine Trunkenheitsfahrt sein, muss die Verwaltung tätig werden. Und das ist jetzt im Gesetz genauso verankert. Man muss es nur umsetzen.
An diesem Messewochenende Anfang März hatte man lange nichts mehr von der SPD-Politikerin Nancy Faeser und ihrer Waffennovelle gehört. Und im Hinterzimmer des Messestandes erklärt Friedrich Geppert, Präsident des einflussreichen Bundes Deutscher Sportschützen, im Brustton der Überzeugung, warum. Weil die Koalitionspartner von der FDP Einspruch eingelegt hätten. Geppert lobt die seiner Ansicht nach standhaften Liberalen. Bei Kaffee und Keksen nimmt der BDS-Präsident kein Blatt vor den Mund. Die Behörden schafften es kaum, die geltenden Restriktionen wirksam zu kontrollieren.
Das geht gar nicht mehr. Die sind völlig überlastet. Wir haben Verbot großer Magazine. Interessiert niemand, steht im Gesetz. Aber kümmert sich keiner drum.
Und mit Bezug auf den Gesetzentwurf aus dem Bundesinnenministerium?
Eine Schnapsidee, aber es wurde auch gemacht, so nach dem Motto, steht her, ich tue was. Der Entwurf war ein politischer Akt und der ging schief, Gott sei Dank.
Das jedenfalls glaubt Geppert zu diesem Zeitpunkt noch. Seiner Linie bleibt der Präsident des zweitgrößten deutschen Schützenverbandes mit 100.000 Mitgliedern auch nach dem Amoklauf von Hamburg treu. Nach Entsetzen und Mitgefühl bekundet Geppert auf der BDS-Homepage Wut auf den Täter, aber auch, dass den Hinweisen auf dessen psychische Auffälligkeiten nicht ausreichend nachgegangen worden sei. Zitat:
Hätten die Kapazitäten bestanden, neben einer Kontrolle der sicheren Aufbewahrung auch einen Psychologen einzuschalten, hätte die Tat im Ansatz verhindert werden können.
Wut bekundet der Schützenfunktionär auch auf diejenigen, die nun, Zitat, politisches Kapital aus der Bluttat schlagen wollten. Bundesinnenministerin Faeser hat nun angekündigt, dass sie ihren Gesetzentwurf zur Verschärfung des Waffenrechts auf etwaige Lücken überprüfen wolle. Den Rückhalt der Gewerkschaft der Polizei hat sie dabei. Ingo Schütte, dem Landesvorsitzenden in Rheinland-Pfalz, fällt direkt noch eine Lücke ein.
Also die Frage, ob jemand zu Hause im Wohnzimmer seinen Waffenschrank haben muss, das sehe ich nicht so. Ich sehe nicht, warum der Sportschütze seine Waffe zwingend zu Hause aufbewahren muss, weil das die Schwachstellen im System sind.
Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann über ein schärferes Waffenrecht und was Besitzerinnen und Besitzer in Rheinland-Pfalz davon halten. Es ist noch etwas hin bis zur Hessenwahl am 8. Oktober, doch die Spitzenkandidaten laufen sich schon warm. Seit fast 25 Jahren wird das Land von der CDU regiert, seit bald 10 Jahren im Bündnis mit den Grünen. Das könnte so bleiben. Nach aktuellen Umfragen führt der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU deutlich mit 32%. Die SPD, die gerade bei 20% liegt, hofft, dass die Zeit ihr noch in die Hände spielt. Denn deren Spitzenkandidatin Nancy Faeser hat als Bundesinnenministerin natürlich eine ganz andere Medienpräsenz. Aber da ist auch noch Tarek Al-Wazir, der Spitzenkandidat der hessischen Grünen. Und der kann auch rechnen, weiß unser Landeskorrespondent Ludger Wittgau.
Bundesbauministerin Clara Geiwitz, SPD, eilt gemeinsam mit dem hessischen Bauminister Tarek Al-Wazir von den Grünen durch die Messehallen in Frankfurt am Main. Die beiden Politiker besuchen die weltweit größte Messe für Heizungen und Sanitärbedarf in Wohngebäuden. Sie interessieren sich an diesem Morgen besonders für Wärmepumpen, die Gasheizungen in Gebäuden ersetzen könnten.
Herzlich willkommen. Und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Messe zu eröffnen.
Begrüßt ein Hersteller die Politiker am Firmenstand. Clara Geiwitz vergisst aber auch in diesem Moment nicht, dass Tarek Al-Wazir im Oktober hessischer Ministerpräsident werden möchte, wie auch ihre Kabinettskollegin und Parteifreundin Nancy Faeser.
Für mich ist er natürlich ganz unverzichtbar in seiner Funktion als Bauminister in einer Bauministerkonferenz.
Tarek Al-Wazir lacht, als er von dieser Aussage erfährt.
Es kann auch nicht schaden, wenn an der Regierungsspitze jemand ist, der sich mit fachlichen Fragen rund um Energie und Effizienz auskennt.
Der Wahlkampf in Hessen ist eröffnet und er ist ein Dreikampf. Nach einer aktuellen Umfrage liegt Amtsinhaber Boris Rhein, CDU, zurzeit deutlich vor seinem Stellvertreter Al-Wazir. Knapp hinter den Grünen liegt auf Platz 3 die SPD. Ministerpräsident Rhein und auch der Grüne Al-Wazir wissen aber, die SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist erst seit wenigen Wochen als Spitzenkandidatin nominiert und hat den Vorteil, dass sie jeden Tag die große Medienbühne in Berlin bespielen kann, die der hessischen Landesspitze nicht in dem Maße zur Verfügung steht. Etwa jetzt, nach der Amok-Tat in Hamburg, kann Faeser ihre Vorschläge zur Verschärfung des Waffenrechts unterstreichen.
Punkt, den ich wieder aufgreifen möchte, weil nicht einzusehen ist, dass nur bis zu 25 Jahre alten Menschen, die eine Waffenbesitzkarte beantragen, psychische Überprüfung stattfindet. Das sollte danach auch gelten und dass man eben verhindert, dass solche Menschen auch an Waffen kommen.
Während der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein darüber nachdenkt, in den kommenden 7 Monaten häufiger nach Berlin zu fahren, um etwa in Talkshows präsent zu sein, zeigt sich Tarek Al-Wazir auf dem Weg in die nächste Messehalle in Frankfurt am Main nicht überzeugt, ob das die richtige Strategie ist.
Nein, weil, wenn ich das mal so sagen darf, in Berlin ist viel Öffentlichkeit, viel auch Bling-Bling, wenn ich es mal so nennen darf. Aber wie heißt das so schön im Fußball? Die Wahrheit ist auf dem Platz. Und was ich hier mache, ist ganz konkrete Politik, die wirklich etwas verändert.
Der 52 Jahre alte Tarek Al-Wazir ist in Offenbach geboren. Mit deutscher Mutter und jemenitischem Vater hat er die Staatsbürgerschaft beider Länder und lebte als Jugendlicher 2 Jahre im Jemen. Al-Wazir ist Diplompolitologe und blickt bereits auf ein Vierteljahrhundert Erfahrung als Abgeordneter im Hessischen Landtag sowie als Mitglied des Offenbacher Stadtparlamentes zurück. Seit 9 Jahren ist er stellvertretender hessischer Ministerpräsident sowie Landesminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.
Ich mache ja seit 9 Jahren ganz praktische Regierungspolitik und kenne das Land. Die Leute in Hessen kennen auch mich. Die wissen, dass ich ein überzeugter Grüner bin und wissen auf der anderen Seite aber auch, dass ich nicht alles umstürze. Und natürlich werden wir einen Wahlkampf machen, wo wir dann den Leuten sagen, ihr könnt entscheiden, was ist euch in der Sache wichtig. Ihr könnt aber auch entscheiden, welche Person soll die Regierung anführen, wem traut ihr das am ehesten zu. Und das Schöne an der Demokratie ist ja, wenn es eine echte Demokratie ist, dass man vor der Wahl nicht weiß, wie sie ausgeht. Insofern bin ich mal gespannt und freue mich auch ein bisschen auf den Wahlkampf.
Der für ihn als Wirtschafts- und Energieminister des Landes stark vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine überlagert wird. Während der Messe erinnert er sich daran, dass Bund und Länder vor 1 Jahr gemeinsam überlegt hätten, welche Branchen man als erste stilllegen müsse, wenn kein russisches Gas mehr zur Verfügung steht. Den hessischen Wahlkampf will er auch dafür nutzen, für Alternativen zu Gasheizungen in Gebäuden zu werben.
Das Wichtigste, an dem wir in den nächsten Jahren arbeiten müssen, ist der Wirtschaftswandel, ist die Transformation unserer Wirtschaft. Ich will, dass es weiter eine deutsche Heizungsindustrie gibt, gerade eine hessische Heizungsindustrie gibt. Und dann müssen wir natürlich alles dafür tun, die zu schützen und gleichzeitig auch sehen, dass wir Klimaneutralität 2045 daraus auch eine Chance machen. Weil wenn wir hier die gute Technologie anbieten, die dann weltweit gebraucht wird, dann kann das für uns gerade hier auch eine Chance sein. Gleichzeitig ist klar, Es muss in sehr kurzer Zeit sehr viel verändert werden. Und da muss Politik eben genau diesen Transformationsprozess unterstützen.
In dieser Frage gibt es wenig Dissens des Grünen mit seinen beiden Mitbewerbern aus CDU und SPD. Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, hatte bereits bei seinem Amtsantritt im Mai letzten Jahres deutlich gemacht, er kommt gut klar mit dem grünen Koalitionspartner.
Die Grünen sind sehr diskussionsfreudig. Die Grünen sind eine Fraktion, die auch mit Kritik nicht hinterm Berg halten. Aber sie sind eben auch eine sehr konstruktive Fraktion. Mir macht es Freude, mit den Grünen zusammenzuarbeiten.
Wenn man die jüngsten Umfragen zugrunde legt, spricht vieles für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition in Hessen. Doch die Grünen könnten, Stand heute, auch eine Ampel mit SPD und FDP anführen. Dann hätte Tarek Al-Wazir sein Ziel erreicht, als Ministerpräsident in die Staatskanzlei zu wechseln. Um bürgerliche Wählerinnen und Wähler anzusprechen, hat der Hesse bei seiner Nominierung zum Spitzenkandidaten gesagt, er sei eher der Typ Doppelhaushälfte als Kreuzberg. Aber fehlt ihm dann nicht die Street-Creditability, die er in den urbanen Alternativmilieus, also bei klassischen Wählern der Grünen, auch bräuchte?
Also ich komme A aus Offenbach und habe B eine Doppelhaushälfte. Was ist das jetzt? Ist das Street-Credibility oder Spießer? Oder vielleicht muss man einfach sagen, vielleicht ist es auch typisch Hessen.
Wir bleiben dran. Ludger Fittkau über Rechenspiele vor der Hessenwahl im Herbst. Bremen wird schon am 14. Mai gewählt. Bei der letzten Wahl 2019 wurde die CDU stärkste Kraft in der Bürgerschaft. Und das, obwohl seit Gründung des Bundeslandes das immer die Sozialdemokraten waren. Für eine Regierungsbildung hatte es aber trotzdem nicht gereicht, weil Grüne und Linke sich leicht verbesserten und mit der arg gerupften SPD eine Koalition aushandelten. Bei der kommenden Wahl soll sich das ändern, findet die CDU und will mit dem amtierenden Bürgerschaftspräsidenten Frank Imhoff als Spitzenkandidat den Wechsel schaffen. Wie sich der gelernte Landwirt im Hafen- und Werftarbeiterland schlägt, hat sich unser Landeskorrespondent Dietrich Mohab mal genauer angeschaut.
Moin, hallo. Schön, dass Sie kommen.
Das natürliche Habitat eines Landwirts ist, na klar, neben seinem Hof auch die landwirtschaftliche Versammlung. Zu einer solchen hatte die CDU im eher ländlichen Bremer Stadtteil Oberneuland geladen, um ihrem Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai eine Möglichkeit zu bieten, sich seinen potenziellen Wählern zu präsentieren. Ein Heimspiel für den 54-jährigen Landwirt, der im Ortsteil Strom im Bremer Westen zusammen mit seiner Familie einen Hof mit Milchviehhaltung führt.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich sagen, liebe Freunde, die allermeisten, die hier heute Abend sind, die kenne ich ja persönlich und viele, viele von ihnen kenne ich schon sehr, sehr lange und sind auch viele gute Freundschaften schon entstanden.
Bei der Wahl 2019 war die CDU erstmals in der Geschichte des Landes stärkste Kraft in der Bürgerschaft geworden. Die unterlegene SPD konnte aber mit den Grünen und der Linken eine Regierungskoalition auf die Beine stellen. Der CDU blieb als stärkster Fraktion das Recht, den Parlamentspräsidenten zu stellen. Frank Imhoff übernahm diesen Posten. Und im Mai 2022 stellte die Landes-CDU ihn schließlich als Spitzenkandidaten für die anstehende Bürgerschaftswahl auf. Ein aktiver Landwirt an der Spitze eines CDU-Landesverbandes im Stadtstaat Bremen, für Frank Imhoff kein Problem.
Man darf niemals vergessen, wo man herkommt, ja. Und meine Wurzeln sind eben in der Landwirtschaft, da wo täglich auch wirklich das Leben spielt. Und das ist mir heute Abend auch nochmal wichtig zu zeigen, dass ich immer noch Landwirt vom Herzen her bin, auch wenn ich in der großen Politik mitspiele.
Und deshalb sind jetzt im beginnenden Wahlkampf solche Auftritte in den eher ländlich strukturierten Bremer Stadtteilen auch echte Wohlfühltermine für den Vater von drei Kindern.
Ja, auf jeden Fall. Es ist Das sind ja, sage ich mal, ganz, ganz viele Bekannte hier, die ich auch habe, die ja auch meinen politischen Werdegang über Jahrzehnte mit begleitet haben. Und das ist meine Homebase. Ich habe am Anfang schon gesagt, die Homebase muss stehen. Und ja, und wenn die mich alle hier unterstützen, dann kann das was werden, dass wir in Bremen mal einen Neustart hinlegen. Denn unsere Stadt, unser Bundesland hat einen Neustart verdient.
Ganz klar, Frank Imhoff ist bereits voll im Wahlkampfmodus. Er weiß genau, wenn er wirklich in der großen Politik ganz oben mitspielen will, dann muss er natürlich auch raus aus seiner ländlichen Komfortzone und rein in die beiden Städte Bremen und Bremerhaven, die nun mal das Bundesland Bremen ausmachen.
Das sind zwei Lebenswelten, in denen ich mich bewege. Landbevölkerung hat auf jeden Fall immer andere Bedürfnisse auch als Stadtbevölkerung. Aber wir müssen dafür sorgen, dass gegenseitiges Verständnis auch da ist für die verschiedenen Lebensmodelle.
Diese in vielen Dingen ganz andere Lebenswelt der Stadtbevölkerung. In der Fahr, einem Stadtteil im Bremer Osten, ist sie allgegenwärtig. Die Fahr ist der jüngste Stadtteil Bremens. Entstanden in den 1960er Jahren, galt sie als städtebauliches Vorzeigeprojekt. Lange hatte sie den Ruf eines sozialen Brennpunkts. Imposante Wohnanlagen, Hochhäuser und breite Straßen für den Individualverkehr prägen das Ortsbild. Inzwischen ist die Fahr auch wieder für junge Familien und vor allem Bewohner mit vielfältigen kulturellen Hintergründen attraktiv. Ursula Hecht lebt hier seit 18 Jahren. Die gebürtige Polin arbeitet als Gemeindereferentin in der katholischen St. Raphael-Kirchengemeinde. Ein nicht nur für die Fahr ganz typisches Problem liegt ihr besonders am Herzen.
Wir haben ganz viele Patchwork-Familien oder alleinstehende Mutter mit Kindern hier in diesem Stadtteil aus verschiedenen kulturellen Kontexten, Zuwanderer. Da hackt natürlich ja Kindergartenplätze, hätten wir gerne mehr in diesem Stadtteil. Da sind ganz viele Nachfragen, von allem bei die alleinstehende Mutter, die arbeiten müssen auch, um die Familien durchzubringen. Und dann kriegt sie keinen Kindergartenplatz. Das ist schwierig.
Frank Imhoff kennt diese Schwierigkeiten. Viel zu lang habe sich da viel zu viel aufgestaut. Mal eben so, mit einem Fingerschnips lasse sich das auch nicht lösen, betont er.
Nein, es ist nichts mit einem Fingerschnipp gemacht. Vor allen Dingen, was über Jahrzehnte vielleicht auch schlecht geworden ist, kann man nicht von heute auf morgen ändern. Aber zum Beispiel gerade beim Kita-Bau. Da sagen 5 Investoren, sagen mir in Bremen, hey, ich wollte gerne Kitas bauen und mir werden so viele Steine im Weg geschmissen, ich habe keine Lust mehr oder ich muss mit so viel Geld in Vorleistung gehen und weiß gar nicht, ob ich sie bauen kann. Und das ist ein Problem. Ich glaube, da müssen wir viel, viel offener sein, auch für Privatinvestoren, genauso auch für Institutionen, die hier auch Kita-Kräfte auch ausbilden wollen in Bremen. Die müssen wir auch mehr zulassen.
Zentrum der Fahr ist die Berliner Freiheit, ein Gebäudekomplex mit einem Einkaufszentrum und dem Bürgerzentrum. Auch hier sind die Probleme des Stadtteils unübersehbar, berichtet Martin Michalik, Vorsitzender der CDU Fahr.
Bis vor einem Jahr hatten wir hier noch eine riesengroße Postfiliale. Das war eine Anlaufstelle für viele Menschen. Wir müssen auch bedenken, wir haben mobilitätseingeschränkte Menschen, wir haben auch einsame Menschen. Für die ist das mit ein Kontaktpunkt. Diese Filiale ist weggebrochen, wurde dicht gemacht. Dann gab es lange keinen Ersatz.
Inzwischen gibt es zwar so etwas wie Ersatz, aber nur in Form eines Kiosks mit Postgeschäft. Mangelnde Nahversorgung, ein Thema in allen Stadtteilen in Bremen und Bremerhaven. Für Frank Imhoff eine der ganz großen Herausforderungen.
Ja, wir haben in den einzelnen Stadtteilen haben wir natürlich an Lebensqualität verloren. Das hat sich ganz deutlich gezeigt bei Sparkassenfilialen, Post teilweise, die geschlossen hat, dass Bekleidungsboutiquen einfach nicht mehr da sind, dass Bäckereien zumachen. Die Menschen wollen in ihrer Stadt auch Nahversorgung haben und da müssen wir in der Infrastruktur dementsprechend auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich dort auch noch die Geschäfte halten können und dass dementsprechend auch vor allen Dingen dort die Menschen vor Ort einkaufen und leben können.
Frank Imhoff gibt sich erkennbar Mühe zu zeigen, dass er in beiden Lebenswelten, der ländlichen und der städtischen, zu Hause ist. Dabei wolle er vor allem auf eine Stärke setzen, die er aus seinen Wurzeln als aktiver Landwirt schöpfe.
Den Pragmatismus, den ich vielleicht aus der Landwirtschaft mitbringe, Probleme zu lösen, das versuche ich natürlich auch immer in der Politik umzusetzen. Nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen denken. Das ist immer mein Ansatz, so versuche ich das immer hinzukriegen.
Es läuft also am 14. Mai ausgerechnet im Zwei-Städte-Staat auf ein spannendes Duell hinaus. Herausforderer Frank Imhoff, aktiver Landwirt mit echtem Bremer Stallgeruch für die CDU, gegen den Amtsinhaber von der SPD, den gebürtigen Hildesheimer und studierten Juristen Andreas Bovenschulte. Derzeit scheint der Ausgang dieses Duells offen. Die jüngsten Umfragen sehen SPD und CDU mit 28 bzw. 27% in einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
Unser Bremen-Korrespondent Dietrich Mohaupt berichtete. Viele GrundstücksbesitzerInnen in Deutschland sind in den vergangenen Monaten verzweifelt. Manche verzweifeln noch. Grund ist das Wirrwarr bei der Grundsteuerreform. Nicht nur das Ausfüllen der Formulare blieb für viele ein Rätsel. Auch die Modelle, nach denen die Grundsteuer ab 2025 berechnet wird, sind je nach Bundesland verschieden. Fehlende Transparenz ist nur einer von vielen Gründen, weshalb schon jetzt bundesweit über 1 Million Einsprüche gegen die neuen Bescheide bei den Finanzämtern eingetroffen sind. In Baden-Württemberg haben einige aber noch mehr Grund, sich zu ärgern, denn sie werden künftig deutlich mehr zahlen müssen. Als einziges Land hat sich der Südwesten nämlich für ein Bodenrichtwertmodell entschieden. Wie das funktioniert und woher der Ärger kommt, erzählt Ihnen jetzt unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms.
Gustav Böhm hat die Grundsteuererklärung für sein Haus fristgerecht abgegeben und vorher alles x-mal durchgerechnet.
Tatsächlich, das war extrem. Da war ich jetzt richtig sauer.
Denn mit der Grundsteuerreform wird sich nach seiner Rechnung der Jahresbetrag enorm erhöhen.
Wir zahlen im Moment knapp 400 Euro Grundsteuer. Für, sag ich jetzt mal, Haussteuer 52 mit der neuen Grundsteuer erhöht sich das Faktor 10 bis 12.
Das wären um die 4.000 Euro. Einen Grundsteuerbescheid mit dem endgültigen Betrag hat Böhm noch nicht. Den gibt es für alle auch erst kommendes Jahr. Aber in Baden-Württemberg ist schon jetzt klar, womit grundlegend gerechnet wird. Dem Bodenrichtwert.
Das ist die Basis und der liegt jetzt hier bei 2.800 Euro.
Das heißt, der Boden in der Wohngegend von Gustav Böhm wird auf 2.800 Euro pro Quadratmeter geschätzt. Von Fachleuten, sogenannten Gutachterausschüssen, die Städte und Gemeinden beauftragen. Und Böhm wohnt mit seiner Frau am Bodensee in Überlingen.
Wir sind an der Frontseite zum See hin. Von der Warte aus haben wir natürlich eine super Lage.
Vor vielen Jahren haben sie das Haus einem Familienmitglied abgekauft und es lange abbezahlt. Der Bodenrichtwert einer Gegend wird unter anderem anhand der Verkäufe der letzten Jahre ermittelt. Und Seegrundstücke sind natürlich nicht billig.
Es ist nicht fair. Wir haben ja keinerlei Gegenleistung, sage ich jetzt mal, von der Stadt oder so, die das gerechtfertigt, uns hier um den Faktor plötzlich hochzusetzen.
So ähnlich argumentiert auch der Bund der Steuerzahler. Er klagt in Baden-Württemberg gegen das Grundsteuermodell. Beim schwäbischen Bodenwertmodell ist nämlich wesentlich, es ist egal, welches Haus auf dem Grundstück steht. Es zählt nur die Größe des Grundstücks und in welcher Wohngegend es liegt, der Bodenrichtwert. Der Verein hat deshalb Verfassungsklage eingereicht. Eike Möller vom Steuerzahlerbund.
Der Gleichheitsgrundsatz besagt, dass Gleiches gleich behandelt werden muss, dass aber Ungleiches nicht gleich behandelt werden darf.
Und weil eben die Häuser und deren Zustand keine Rolle spielen, sieht der Steuerzahlerbund den Gleichheitsgrundsatz verletzt.
Wenn ich jetzt drei Grundstücke nebeneinander hätte, die wären gleich groß, haben den gleichen Bodenrichtwert. Und im ersten Fall würde auf diesem Grundstück eine Bruchbude stehen, im zweiten Fall eine topmoderne, hochwertige Villa und im dritten Fall ein Mehrparteienhaus. Dann ist die Grundsteuerbelastung auf alle drei Immobilien gleich. Und ich denke, das ist offensichtlich, dass das eben keine gleichen Sachverhalte sind, die da vorliegen. Deswegen meinen wir, dass hier der Gleichheitsgrundsatz durchbrochen ist und das ist verfassungswidrig nach unserer Auffassung.
Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat mit so einer Klage gerechnet und sieht dem gelassen entgegen, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen kürzlich betont hat.
Und wir haben uns dafür klar entschieden. Es ist sehr, sehr sorgfältig geprüft worden. Die Verfassungsrechtler haben gesagt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungsfest ist, was schon mal sehr ambitioniert ist, es hinzubekommen.
Das baden-württembergische Finanzministerium räumt ein, man habe durchaus einkalkuliert, dass manche deutlich mehr für ihre Grundstücke zahlen müssten, weil in der Vergangenheit eben viele auch seit Jahren zu wenig gezahlt hätten, zu Lasten von anderen. Ministerpräsident Kretschmann hat die neue Regelung deshalb verteidigt.
Das Ganze, will ich noch mal darauf hinweisen, geht zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Gesetzgeber dazu verpflichtet hat, die Bemessungsgrundlagen neu zu bewerten, weil sie überholt werden. Logischerweise wird es zu Änderungen führen. Das heißt, es wird Leute geben, die zahlen mehr, andere gleich, andere weniger. Sonst hätte das Bundesverfassungsgericht diesen Beschluss nämlich gar nicht fassen brauchen.
Härtefallregelungen seien nicht geplant, teilt das Finanzministerium mit. Aber auf bebaute und bewohnte Flächen soll es generell einen Abschlag von 30% bei der Bodenwertsteuer geben. Und je mehr Mietparteien in einem Haus, umso mehr könne die Grundsteuer geteilt werden. Denn ein weiteres Ziel der baden-württembergischen Reform: große Grundstücke dichter bebauen, mehr Wohnraum schaffen. Der Mieterbund hatte die neue Regelung im Land deshalb unterstützt. Kritiker wie der Immobilienbesitzerverein Haus und Grund haben aber große Zweifel, ob der Anreiz funktioniert. Der Steuerzahlerbund will aber auch in anderen Ländern klagen, gegen das Bundesmodell des damaligen Finanzministers Olaf Scholz in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Lob gibt es nur für das bayerische Modell. Dort wird ausschließlich die Fläche von Grundstück und Haus bemessen. Ob das eine teurere Wohngegend ist, die Bodenrichtwerte hoch, spielt keine Rolle. So würden aber Grundstücksbesitzer in teureren Gegenden entlastet und weniger wertvolle belastet, sagt die Partei Die Linke und klagt deshalb in Bayern gegen das Modell. In Baden-Württemberg bereitet der Steuerzahlerbund schon eine zweite Klage vor, zusammen mit dem Immobilienverein Haus und Grund. Eike Müller.
Die Kritik geht dahin, dass die Finanzverwaltung diese Bodenrichtwerte ungeprüft übernimmt und dass die Bürger gar keine Möglichkeit haben, über das Einspruchverfahren nachzuweisen, dass diese Bodenrichtwerte nicht der Realität entsprechen. Wir stellen eben fest, dass es in der Praxis da unheimlich viele Ungereimtheiten und Verwerfungen gibt. Da ist ein Grundstück, das wird bewertet, als sei es zu 100% Bauland. Tatsächlich haben sie aber ein Bebauungsverbot auf diesem Grundstück.
Das baden-württembergische Finanzministerium weist darauf hin, dass sich Grundstückseigentümer auch selbst ein Gutachten erstellen lassen können. Allerdings auf eigene Kosten. Der Steuerzahlerbund rät dazu, innerhalb von 4 Wochen nach dem Bescheid erstmal Einspruch einzulegen. Später ginge das nicht mehr. Gustav Böhm setzt Hoffnungen in die Klagen des Vereins. Der Ingenieur und seine Frau könnten es sich zwar leisten, die hohe Grundsteuer zu bezahlen.
Aber sage ich jetzt mal, gegenüber einem Gehalt, während ich jetzt im Beruf stehe und nachher den Renten, ist der Unterschied schon erheblich.
Baden-Württembergs Regierung verweist darauf, dass alle Modellrechnungen jetzt noch gar keine Aussagekraft hätten. Denn die Städte und Gemeinden müssten ja noch den Grundsteuerhebesatz festlegen. Ein Prozentsatz, den jede Stadt, jede Gemeinde für sich allein festlegt. Der Grundsteuerbetrag wird dann dabei multipliziert mit diesem Prozentsatz. Und da hätten die Kommunen durchaus Spielraum nach oben und nach unten. Festgelegt wird der Hebesatz aber erst kommendes Jahr. Und insgesamt sollen die Städte und Gemeinden nicht mehr abkassieren als davor. Nur Verschiebungen solle es geben. Ab 2025 dann. Da greift die neue Grundsteuer. Gustav Böhm wird so oder so zu denen gehören, bei denen die Rechnung teurer ausfällt.
Katharina Thoms über den Unmut im Ländle bei der Grundsteuer. Frieden. Der Begriff ist auf den ersten Blick ganz klar und positiv besetzt. Aber wie derzeit in Talkshows, im Fernsehen oder auf Demonstrationen zu beobachten ist, wird er ganz unterschiedlich benutzt. Der Grund, wer den Begriff wie nutzt, liegt auch an der eigenen Sozialisation. Wer zum Beispiel in den 1970er oder 80er Jahren in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, hat Frieden schon früh als Kampfbegriff erlebt. Und genau das hat unseren Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard beschäftigt. Er war in den letzten Wochen auf einigen Demos, auf denen auch viel gesungen wurde, nämlich Friedenslieder aus der DDR.
Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, großen, kleinen, bist du wohl bekannt.
Das Lied Kleine weiße Friedenstaube hat die Kindergartenerzieherin Erika Schirmer 1949 im thüringischen Nordhausen geschrieben. Unter dem Eindruck ihrer Vertreibung aus Schlesien und der zerbombten neuen Heimat. In den letzten Jahren und vermehrt in den letzten Wochen hat man es häufiger gehört. Hier am 13. Februar, dem Jahrestag der Bombardierung in Dresden. Hunderte Menschen schwenkten Winkelemente mit der weißen Friedenstaube Pablo Picassos auf blauem Grund. Vorsänger ist der Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle.
Das Interessante war, welche Generation das war. Das war nämlich die Generation 55 fortfolgende.
Der Sozialwissenschaftler David Begrich war dabei.
Das sind diejenigen, die eine lebhafte, auch eine positive Erinnerung an ihre eigene Zeit in der DDR in den 1980er Jahren als Jungpioniere, als Thälmann-Pioniere haben. Es ist ein Lied, was in der ersten Klasse gelernt wurde, also in meiner Schulzeit in der ersten und zweiten Klasse immer am Anfang der ersten Stunde. Dazu standen wir auf, also wir sollten gerade stehen, so die Hände an die Hosennaht, und dann wurde dieses Lied gesungen.
Dem Theologen Sebastian Kranich, ebenfalls in der DDR aufgewachsen, geht es sehr ähnlich.
Ich habe da sehr gespaltene Erinnerungen dran, weil auf der einen Seite wurde Kleine weiße Friedenstaube gesungen und dann wurde Soldaten sind vorbeimarschiert gleich angeschlossen. Also das war ja die Spannung, wenn das gestanden hat. Die SED hat gemeint, dass der Friede bewaffnet sein muss und dass wir uns vor dem imperialistischen Aggressor im Westen schützen müssten. Und der Frieden war immer sofort mit Militär verbunden.
Schon im Kindergarten sollten Kinder in der DDR lernen, zwischen guten und bösen Soldaten zu unterscheiden und die NVA zu lieben. Sie spielten mit Spielzeugpanzern und Plastiksoldaten. Besuche in Kasernen waren ausdrücklich erwünscht. Schon früh lernten Kinder, mit Luftgewehren zu schießen. Militärisches durchdrang alle Schulfächer. Minderjährige wurden massiv unter Druck gesetzt, sich zu längerem Wehrdienst zu verpflichten. Dazu kamen Wehrunterricht und paramilitärische Wehrlager. Verweigerung hatte schulische, später berufliche Konsequenzen. Umso mehr für die, die in den 80er Jahren den Aufnäher Schwerter zu Flugscharen trugen. David Begrich und Sebastian Kranich erinnern sich noch gut.
Es wurden Schüler aus dem Unterricht rausgeholt, die wurden vor Kommissionen gesetzt. Da saß der Staatsbürgerkundelehrer, der Direktor, die Stasi. Wir reden mit dir im Guten, nimm diesen Aufnäher ab und alles ist gut. Oder wer sich hier mit diesem Aufnäher in der Art und Weise positioniert, ist ein Feind des Sozialismus, ein Feind des Friedens, ein Feind unserer Ordnung und muss eigentlich aus der Gesellschaft ausgestoßen werden oder was auch immer. Ne? Und die zentrale Frage war immer, sind sie denn nicht für den Frieden?
Genau. Du bist wohl gegen den Frieden, das war der klassische Satz. Ja, das war eine ideologische Eingemeindung. Wenn man irgendwo abgewichen ist oder was anderes gemacht hat, wurde gesagt, sie sind doch auch für den Frieden.
Das ist natürlich eine autoritäre, nicht beantwortbare Suggestivfrage. Da sagt natürlich niemand Nein. Das ist ja Quatsch. Aber das Ziel der Frage war natürlich, eine Zustimmung zur Friedenspolitik des sozialistischen Staates DDR zu erpressen.
In Wahrheit war ja immer Frieden gleich Sozialismus.
Ergänzt Christian Dietrich, Pfarrer und in den 80er Jahren in der Friedensbewegung der evangelischen Kirche der DDR aktiv.
Also es gibt ja sowieso nur einen Frieden, nämlich der, wofür die SED stand. Alles andere war ja Unfrieden. Also bin ich nicht für diesen Frieden, dann bin ich halt ein Kriegsbefürworter. Und diese Mechanismen, die sind ganz tief eingeflossen in das Denken, Fühlen von Menschen.
Es war also immer die Frage, wessen Frieden? Der waffenstarrende, autoritäre und repressive Frieden der SED, der immer auch Unterwerfung einforderte, oder der Frieden der Friedensbewegung, die vom SED-Staat massiv verfolgt wurde und mehr wollte als nur Frieden?
Frieden ist ja mehr als der Zustand der Abwesenheit von Krieg. Frieden bedeutet auch Gerechtigkeit. Frieden bedeutet auch Demokratie. Frieden bedeutet auch Menschenrechte und Frieden bedeutet Entscheidungsfreiheit und individuelle Meinungsfreiheit. Man kann ganz klar sagen, der Begriff Frieden war der ideologische Leitbegriff des Ostens, während der ideologische Leitbegriff des Westens Freiheit war.
Und nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus,
rief Uwe Steimle in Dresden den hunderten Friedenstaubenfähnchen schwenkenden Demonstranten zu. Ähnliches war auf der großen Demonstration von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer in Berlin zu hören. Von Linken, von Pazifisten, auch von Rechten, die Wagenknecht ein bisschen, aber doch nicht ganz ausschließen wollte. Dazu Uwe Steimle in seinem YouTube-Kanal Aktuelle Kamera.
Liebe Sarah Wagenknecht, wenn man zum Frieden aufruft und Frieden meint alle, dann kann man nicht sagen, aber Tino Chrupalla will ich nie. Da stimmt was nie. Das ist nicht in Ordnung.
Auch heute sei Frieden ein hochgradig umkämpfter Begriff, sagt David Bickrich.
Welchen Frieden meint ihr denn? Man wird ja niemanden finden, der sagt, ich will Krieg, das will niemand. Aber wie kommt man auf welche Art zu welchem Frieden?
Der Pfarrer und frühere Dissident in der DDR, Christian Dietrich, misstraut dem Begriff Frieden.
Deswegen nehme ich den nicht gerne. Also Friede ist sozusagen was wie eine Diskursverweigerung. Also mit jedem Begriff kann man sozusagen so ein Pseudobündnis schmieden, unter dem das Eigentliche versteckt bleibt.
Den Wunsch nach Frieden, die Angst mancher Demonstranten vor einer Ausweitung des Krieges, will David Bickrich, der Soziologe und Extremismusexperte, niemandem absprechen. Aber
die müssen die Frage beantworten, mit wem wollen sie denn Frieden schließen? Wenn offenkundig, ausweislich der Zeitung Moskowski Novosti, die ich heute Morgen gelesen habe, es keine Bereitschaft Russlands gibt zu Verhandlungen. Die Ukraine will das derzeit auch nicht, genauso wie die Frage geklärt werden muss, der Verantwortlichkeit. Und Russland ist für diesen Krieg verantwortlich, Punkt. Und diesem Dilemma muss sich der Pazifismus stellen. Das heißt nicht, dass pazifistische Positionen delegitimiert sind, aber sie müssen sich anfragen lassen. Also sie sind nicht erhaben über die Frage, wie positioniert man sich dazu?
Frieden und was man darunter versteht, Henry Bernhard. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.